Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Es wäre doch wirklich verblüffend, wenn es ausgerechnet bei Lehrerinnen und Lehrern völlig anders sein sollte als bei allen anderen Menschen. Gute Arbeit gelingt eben in guten Teams, unter guten Arbeitsbedingungen, mit guter Ausbildung, bei systematischem Feedback und in einem Klima, in dem Fehler zum Fortschritt gehören. Insofern ist klar, dass auch gute Schule von einer guten Atmosphäre lebt, von wechselseitiger Anerkennung, Respekt und den Möglichkeiten für alle, möglichst frei und kreativ zu lernen und sich zu entfalten. Das alles weiß man seit langem. Und trotzdem sind Schulen abbruchreif und eine Reform jagt die andere. Schule mangelhaft, unser Thema bei Skobel heute.
Verzweifelte Lehrer, gescheiterte Reformvorhaben, marode Gebäude, gestresste Schüler. Was ist los mit Deutschlands Schulen?
Manche sprechen von Katastrophen, manche sprechen von großen Missständen. Über die Begrifflichkeiten kann man sich streiten. Der Fakt ist richtig.
Da ist der PISA-Schock 2001, der das Land der Dichter und Denker angeblich zum Hinterbänkler macht. Die Politiker der Bildungsrepublik Deutschland geraten in Panik. Doch was sagt PISA aus? Validität und Zuverlässigkeit werden von internationalen Fachleuten in Frage gestellt. Bildung bildet man damit nicht ab, heißt es in Studien und Artikeln. In der Regel erfasst man mit standardisierten Tests nicht Leistungsstärke, sondern nur Teststärke.
Das hat mit Bildung, das hat mit Pädagogik und mit Erziehung nichts zu tun.
Aber darum geht es auch nicht, sagen Kritiker. Dient PISA dazu, Schulen im Sinne der OECD wirtschaftstauglich zu machen? Also die Schule als Vorschule für die Industrie und die Schüler als Produkte für den Kundenwirtschaft?
Seit PISA steht im Mittelpunkt im Grunde genommen die Statistik, die Zahl und nicht das Kind.
Und trotzdem wirft PISA auch ein Licht auf viele Defizite des Schulsystems. Doch die Politik handelt nicht.
Es läuft etwas dramatisch schief mit unseren Kindern.
Und das in der Bildungsrepublik Deutschland. Ist unsere Schule noch zu retten?
Zu retten ist die Schule natürlich, und zwar, wenn wir sie verbessern. Und das geht durchaus. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Als erstes muss man nur gewillt sein zu erkennen, dass jede Schule und wirklich jeder Typ von Schule stets ein Abbild der Gesellschaft ist, die diese Schule hervorbringt. Schulen bilden die Präferenzen dieser Gesellschaft ab. Und in Schulen wird das weitergegeben, was der Gesellschaft jeweils wichtig ist. Aber was ist das? Genau diese Analyse will ich jetzt mit meinen Gästen beginnen und von Ihnen erfahren, was wir denn verändern müssen. Und ich begrüße dazu sehr herzlich Anne Slivka, Professorin für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Sie erforscht die Professionalisierung von Lehrkräften und sagt, im internationalen Vergleich fällt ein Defizit des deutschen Schulsystems besonders ins Auge, die fehlende Bereitschaft, Daten als Grundlage für Veränderungen zu nutzen. Dann begrüße ich Eckhard Klime. Er ist Unterrichtsforscher und Professor für Erziehungswissenschaften in Frankfurt und forscht dort am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Er meint, Schulen brauchen professionelle Lehrkräfte und besseres Wissen über die Gründe von Erfolg und Misserfolg. Und ich begrüße Richard Münch, Seniorprofessor für Gesellschaftstheorie und vergleichende Makrosoziologie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und er sagt, der Wettbewerb um Rangplätze in Bildungsstudien wie PISA unterwirft die Gestaltung von Schule und Unterricht zunehmend den Profitinteressen eines bildungsindustriellen Komplexes. Das ist übrigens der Titel auch Ihres Buches, das auf unserer Internetseite zu finden ist. Aber bevor wir jetzt miteinander reden, lassen Sie uns zusammen einen Film anschauen. Und es ist interessant, Fachleute um eine Antwort auf die folgende sehr einfache Frage zu bitten. Das Statistische Bundesamt weiß mit einer kleinen Verzögerung, wie viele Kinder, sagen wir mal, im vergangenen Jahr geboren wurden und wie viele folglich auch in 5 bis 7 Jahren, also zwischen 2023 und 2025, zur Schule gehen werden. Wie kommt es, dass Sie als Fachleute trotz dieses berechenbaren Wissens einer derart großen Fehlentwicklung still zugesehen haben? Die Schulplanung erscheint geradezu steinzeitlich. Man ahnte ja nicht und ließ sich überraschen, was von Jahr zu Jahr so auf einen zukam. Und das, obwohl alle immer von der grundlegenden Bedeutung der Wissensgesellschaft reden, von der unsere Zukunft ja angeblich so stark abhängt.
Schulen am Limit. Problem Nummer 1 war lange absehbar. Es gibt für zu viele Schüler zu wenig Lehrer. Wie konnte das passieren?
Eigentlich müssten die Kultusverwaltungen jedes Jahr mit den Statistikämtern sich abstimmen, wie viele Kinder sind neu geboren worden.
Nur das geschah nicht überall. Nun fehlen 40.000 Pädagogen an deutschen Schulen. 30.000 Stellen konnten nur notdürftig mit Bewerbern besetzt werden, die keine pädagogische Ausbildung haben. 10.000 Stellen blieben unbesetzt. Ergebnis? Eine astronomische Zahl von Fehlstunden. Ganze Fächer fallen komplett aus.
Das heißt, dass wir auch zwei Fächer nicht erteilen können, zum Beispiel Musik und Ethik. Und heißt auch, dass die individuelle Förderung für die Kinder natürlich auf ein Minimum reduziert werden musste.
Dabei war ein Wahlversprechen der Politik sogar ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter.
Es ist völlig undenkbar, dass wir das Recht auf Ganztagserziehung in der Grundschule werden realisieren können. Das Personal wird nicht zur Verfügung stehen. Ich würde so etwas als Politiker nicht versprechen.
Problem Nummer 2. Etwa 130.000 Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung hat das deutsche Schulsystem seit 2015 aufgenommen. Sie zu integrieren, neben der Inklusion von lernbehinderten Schülern, überfordert die wenigen Lehrer zusätzlich.
Man kann nicht Inklusion und Integration in die Schulen stopfen, ohne Schule grundlegend zu verändern.
So scheitert die Inklusion an der überhasteten Umsetzung. All diese Probleme führen zu einer Vielzahl von Protesten der Lehrer. Doch die Schulämter reagieren selten. In vielen Fällen werden Pädagogen sogar unter Druck gesetzt, mit einem Maulkorb-Erlass für Beamte. Die Verantwortung wird auf die Lehrer abgewälzt.
Solche Berichte erreichen uns aus allen Bundesländern und leider in letzter Zeit auch in verstärktem Maße.
Die Schuldenbremse schien lange dringlicher zu sein als die Bildungspolitik. Der Effekt? Das Bildungsniveau sinkt stellenweise. Manche Lehrer wurden nach eigenen Aussagen bereits dazu angehalten, Noten nach oben zu korrigieren. Das fachliche Niveau sinkt definitiv. Die Schulbücher, mit denen wir vor 10 Jahren gearbeitet haben, das ist heute fast unvorstellbar. Dann noch Defizit Nummer 3, der Digitalpakt. Hightech in Ruinen. WLAN und Computer sollen 40.000 Schulen in Deutschland fit machen für die digitale Zukunft. Internationale Studien aus Psychologie, Neurobiologie und Pädagogik warnen vor möglichen Gefahren für Gesundheit und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Ernst genommen werden sie nicht. Für Politiker heißt es eben, Digitalisierung first. Denn die gilt als Problemlösung. 5 Milliarden Euro sollen ab 2019 dafür fließen. Als gäbe es keine anderen Probleme.
Es gibt Schulträger, in allen Ländern soll es das geben. Die haben das schon erkannt und finanzieren neben der Sekretärin und dem Schulhausmeister auch einen IT-Beauftragten.
Dafür ist Geld da. Dagegen beläuft sich der Investitionsbedarf in deutschen Schulen auf fast 48 Milliarden Euro. Marode Gebäude, defekte Sanitäranlagen, Schimmelbefall, Unterricht in provisorischen Containern. Da wird selbst von den Schülern das Digitalpaket kritisch gesehen.
Wenn wir WLAN haben, aber uns die Decke auf den Kopf fällt, bringt uns das WLAN auch nicht viel.
Die Probleme sind bekannt. Die Missstände liegen offen und werden gesellschaftlich diskutiert. Aber wirkliche Lösungen scheint bisher niemand anzubieten.
Ja, schönen guten Abend nochmal zusammen. Frau Slifka, ist die Situation tatsächlich so schlimm?
Ja, wir geraten in Deutschland immer wieder in Panik. Das war ja schon 2000 so mit dem PISA-Schock. Und jetzt hat man gerade den Eindruck, es ist wieder so. Und meine These ist, dass wir lernen müssen, kontinuierlich uns weiterzuentwickeln. Also nicht diese ruckartige Panik, dass wir Entwicklungen verschlafen. Ja, wie jetzt die Digitalisierung. Da liegen wir jetzt 10 bis 15 Jahre zurück, was die Schulen angeht. sondern dass wir kleinschrittig uns kontinuierlich weiterentwickeln, und zwar jede Schule, jedes Schulamt, jedes Bundesland und auch Deutschland insgesamt. Und dazu brauchen wir Daten. Und meine These ist, wir brauchen Daten zum Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler, zur Chancengerechtigkeit. Mhm. Das heißt, wen hängen wir ab und was können wir tun, damit wir keine Schüler abhängen. Und wir brauchen auch Daten zur Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit Unterricht, der Lehrkräfte mit ihrer Arbeitssituation und auch der Eltern. Und auf der Grundlage dieser Daten können wir jedes Jahr kleinschrittig uns weiter verbessern.
Sie haben das ja gerade sich in Kanada angeguckt, wo das ständig sozusagen ein Prozess ist, dass sich weiter, und nicht so eine Reform und dann schweigen und dann wieder die nächste. Okay.
Alle leistungsstarken Schulsysteme arbeiten kontinuierlich mit Daten. Das sind Learning Systems, lernende Systeme.
Herr Klima, ich möchte Sie auch fragen, ist es so schlimm?
Ich denke, es gibt wirklich Problemzonen, und diese drei Problemzonen sind im Film hervorragend benannt worden. Das ist erstens der Lehrermangel, der aber auch schon absehbar war seit einigen Jahren. Das ist zweitens Inklusion.
Wenn ich da nur kurz nachfragen darf. Also man muss festhalten, glaube ich, auch schon aus politischen Gründen im Moment, diesen Lehrermangel gab es schon vor den Flüchtlingen.
Es gab ihn schon vor den Flüchtlingen. Es war sehr schwierig für die Kultusministerkonferenz, die verstreuten Daten aus den Einzelländern zusammenzubringen und zum Beispiel die regionalen Disparitäten in der Lehrerversorgung auch zu erkennen. Und das, also Lehrermangel, zweitens Inklusion, Integration und drittens das Problem der Ressourcen, Digitalisierung, aber auch andere Ressourcen. Das sind tatsächlich die Problemzonen. Was mir wichtig ist, und da stimme ich mit Frau Slifka auch überein, ist, dass die Problemzonen nicht auch die Handlungsfelder hergeben müssen. Mhm. Und das Problem bei der Bildungspolitik und auch in der öffentlichen Debatte, das ich sehe in Deutschland, ist, dass immer wieder auf diese Problemzonen geguckt wird und dann agiert man kurzfristig, indem man zum Beispiel sich Lehrer vielleicht wechselseitig streitig macht zwischen den Ländern, indem man ausschließlich auf das Thema Inklusion, Lehrerfortbildung, Schulentwicklung plant und so weiter. Oder indem man die Digitalisierung reduziert erstmal auf die Infrastruktur. Das sind auf die Problemzonen fokussierte kurzfristige Sachen. Und ich denke, dahinter müsste eigentlich, wie Frau Slifka sagte, eine kontinuierliche Arbeit liegen. Und was mir fehlt, ist eine kontinuierliche Struktur für Weiterbildung von Lehrkräften. Das wird uns mit den Quereinsteigern nochmal auf die Füße fallen. Kontinuierliche Strategie für Schulentwicklung. Da kommt dann Inklusion rein und eine kontinuierliche Unterstützung auch in Evaluation und im Umgang mit Feedback.
Herr Münch, ich nehme an, weil ich will Sie das auch fragen, wie Sie es sehen, dass Sie weitgehend zustimmen, falls das der Fall ist. Was sind die Strukturen, die uns daran hindern, diese Problemfelder zu bearbeiten?
Das fängt mit dem Föderalismus an, der ja auch viel diskutiert wird, denn diese Probleme sind ja nicht in allen Bundesländern gleich.
Ja.
Und das heißt, dass die besser gestellten Bundesländer aufgrund ihrer Wirtschaftskraft in der Regel dann keinen Handlungsbedarf sehen. Und die anderen sehen den schon, aber das sind ja die Länder, bei denen die Finanzen besonders knapp sind und bei denen dann der Finanzminister oder die Finanzministerin eben den Sparhahn zudreht und die Kultusminister keine Chance haben, also langfristig zu planen. Also damit hängt sicherlich also der akute Lehrermangel zusammen. Mhm. Genauso auch also diese Rückständigkeit bei der Digitalisierung. Mhm. Dann Inklusion, das ist eben auch relativ schnell umgesetzt worden. Man hat sich nicht lange genug darauf vorbereitet. Und da, wo es dann wirklich versucht worden ist, Nordrhein-Westfalen ist so ein Beispiel, da gab es dann ganz starke Widerstände, weil einfach die Ausstattung dafür eben erforderlich ist. Und die war nicht gegeben.
Was ich nicht verstehe, ist, ich habe ja eben angedeutet, also jede Gesellschaft bringt sozusagen die Schule oder die Typen von Schule hervor, die sie widerspiegeln und auch die Werte dieser Gesellschaft widerspiegeln. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich einig. Ja, wenn das so ist, und Frau Merkel hat ja nun mehr als einmal von der Wissensgesellschaft geredet, und ich könnte, also es gibt zig Reden, nicht nur vom Bundespräsidenten über dieses Thema. Wenn das so ist, warum, ich würde fast sagen, verdammte Hacke, passiert denn passiert ja nichts. Also wenn wir doch wissen, dass wir eine Wissensgesellschaft sind und davon in Zukunft leben wollen, aber nicht investieren in das, was die Grundlage dafür ist, also entweder stimmt das dann mit der Wissensgesellschaft nicht oder es geht uns wirklich an allem vorbei.
Ja, der Grund ist, glaube ich, dass wir nicht strategisch an die Sache rangehen. Wir müssen strategische Diskurse führen. Wir müssen die Zukunft ins Auge fassen. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir hin? Wenn wir wissen, wir haben 20% Kinder an einer Schule, die nicht richtig lesen können, und wir sagen, in der Wissensgesellschaft ist Lesen eine ganz wichtige kognitive Voraussetzung für komplexere Aufgaben.
Sollte man meinen, ja.
Also die großen, komplexen Probleme der Wissensgesellschaft kann man nur lösen, wenn man gut lesen kann, gut rechnen kann. Das sind die Grundlagen. Wenn wir wissen, dass 20% der Kinder an einer Schule das nicht können, dann müssen wir da strategisch intervenieren. Es muss strategische Ziele geben. Und dann muss eine Ressourcenallokation stattfinden, die es ermöglicht, innerhalb von einem zeitlichen Rahmen diese Ziele zu erreichen. Mhm. Die Kanadier arbeiten mit 3-Jahreszielen und 1-Jahreszielen. Mhm. Und die machen das sogenannte Rollout-Planning. Das heißt, sie gucken, wo wollen wir in einem Jahr stehen als Schule und wo möchten wir in 3 Jahren stehen als Schule. Und dann gucken sie sich immer die Daten an und steuern ständig nach beim eigenen Handeln und auch bei den Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden.
Klingt ziemlich logisch.
Ich stimme zu, wir brauchen vor allem auch länderübergreifend solche strategischen Diskurse in Deutschland. Wir haben die Orte dafür gar nicht. Die Kultusministerkonferenz ist es offenbar nicht. Und dann kommen andere Akteure wie Stiftungen oder vielleicht die OECD ins Spiel. Das ist ein Punkt. Mir war noch wichtig, auch auf der gesellschaftlichen Ebene, mit der Sie ja begonnen haben, darauf hinzuweisen, dass das so eindeutig und klar ja nicht ist, was denn eigentlich die Vorstellungen unserer Gesellschaft von guter Bildung sind. Ja. Und ich vermute, dass es da auch einen doppelten Boden gibt. Und den hat man beispielsweise gesehen, als in Hamburg die Mehrheit der Bürger gegen längeres gemeinsames Lernen gestimmt hat. Den sieht man an unseren Daten zu Ganztagsschulen, weil alle Welt davon redet, dass Ganztagsschulen dazu gebraucht werden, um gerade schwächere Schüler kognitiv zu fördern, ihnen bessere Lernchancen zu geben. Aber diese Lernchancen werden nicht abgerufen, weil letztendlich unsere Gesellschaft, auch die Mehrheit der Eltern, der Meinung ist, dass es eine Grenze der Belastbarkeit von Schülern gibt. G8, G9 war auch so ein Punkt. Und dann entscheidet man sich im Zweifelsfalle doch dafür, nicht auf die kognitive Förderung zu gehen, sondern sozusagen in Vordergrund zu stellen, die psychosoziale Förderung, den Spaß, den Sport, die musische Bildung, die auch wichtig sind.
Ganz
aber
klar
es gibt
ist
einen doppelten
noch,
Boden.
Ganz klar ist es mir noch nicht mit diesem doppelten Boden. Heißt das, dass im Grunde genommen weite Teile der Bevölkerung denken, so wichtig ist das gar nicht? Hauptsache meinem Kind geht's gut.
Das Problem ist, wenn sie befragt werden, wenn sie eine Elternbefragung machen oder wenn politische Parteien Statements abgeben, steht da immer drin, wir wollen zum Beispiel Ganztagsschulen für kognitive Förderung. Wenn aber jeder Einzelne entscheidet für das eigene Kind, heißt es im Zweifelsfalle, nein, lieber doch nicht 4-mal die Woche am Nachmittag in die Schule. Und schon gar nicht in den Lesekurs gehen. Mein Kind soll lieber ins Orchester gehen.
Herr Mönch. Ja, die Zukunft der Wissensgesellschaft verlangt vor allem Wissen und Kompetenzen im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften, Technik. Und das ist der Bereich, wo wir meinen, wir hätten da in der Vergangenheit besonders geleistet. Und unsere Wirtschaft ist ja auch also dementsprechend sehr gut aufgestellt, wie man sagt. Und das führt auch ein bisschen dazu, sich auf den vergangenen Lorbeeren auszuruhen. Und uns ist nicht klar, welchen Aufwand es bedeutet, also für einen guten Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht in den Schulen zu sorgen.
Da im Moment fehlen ja zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrochen habe, im Moment fehlen ja Physiklehrer zum Beispiel ganz massiv.
Ja, insbesondere, ja. Also das fängt eben in den Schulen an, dass da offensichtlich keine Motivation geschaffen wird, nicht in ausreichendem Maße, und geht dann an den Universitäten weiter. wo viele, die es bis dahin geschafft haben, sich entscheiden für ein solches Studium, dann in den ersten 2-3 Semestern scheitern, weil sie eben abgeschreckt werden dann von den Etablierten.
In dem Film, den wir eben, also das Feature, was vor unserer Sendung lief, da wird unter anderem gezeigt, dass es Tests gibt, um rauszufinden, wie geeignet sind Leute. Und ich glaube, wir sind uns einig, nicht jeder ist geeignet, ein guter Lehrer, Lehrerin zu sein. Das setzt ja auch gewisse emotionale, psychische Fähigkeiten voraus. Wenn man sowas also testet, besser vielleicht vorher abstimmt, gezielt fördert, werden dann viele Probleme schon behoben oder ist es das immer noch nicht?
Auf jeden Fall ist das absolut wichtig. Also das scheint so, dass es da tatsächlich im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften an den didaktischen Fähigkeiten fehlt.
Wie machen die das in Kanada?
Man muss den Lehrerberuf attraktiv machen, das ist es. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die pädagogisch arbeiten möchten, wenn das ein attraktiver Beruf ist. Und es muss die Avantgarde-Profession der Wissensgesellschaft sein. So ist sie gerahmt in Finnland, in Singapur und in Kanada. Das verbindet diese Länder, die sehr unterschiedlich sind
kulturell. Bei uns ist das ja überhaupt nicht so. Also wenn du gar nichts wirst, kannst du vielleicht noch irgendwie Lehrer werden.
Genau, das ist die Avantgarde, die Wissensgesellschaft gestaltet und erfindet, die Kinder, die Jugendlichen auf diese veränderte Gesellschaft vorbereitet. Mitnehmen. Das ist ein Beruf, das ist einer der wichtigsten Berufe der Gesellschaft. Und so muss der kommuniziert werden, dieser Beruf. Und so muss der Arbeitsplatz Schule ausgestattet werden. Und wenn man dem Lehrerberuf diese Wertschätzung entgegenbringt und dann attraktive Lehrerkarrieren schafft, Careers in Education, dann kommen die jungen Leute, da bin ich überzeugt davon.
Und interessanterweise zeigen ja auch Studien, dass es gar nicht alleine das Geld ist.
Nein,
das Geld ist ja... Also es spielt auch eine Rolle, aber nicht alleine.
Das Gehalt ist ja hoch, zumindest für die, die verbeamtet sind. Da kann man auch was dran verändern, weil es kein ganz klassisches meritokratisches System ist, sondern es ist
also
immer noch...
Verdienst.
Genau, es ist immer noch das alte Ständesystem. Also der schlechte Gymnasiallehrer verdient sozusagen automatisch mehr als die gute Grundschullehrerin, da würde ich ein gemeinsames Grundgehalt schaffen und dann Leistungszulagen, so wie man das bei Professoren auch gemacht hat. Das geht auch im Beamtenstatus, weil man hat es auch bei den Professoren im Beamtenstatus gemacht. Der Beamtenstatus ist ja attraktiv, um Leute zu holen in den Beruf, aber man muss dieses Berufsbild ganz stark modernisieren und das ist stehen geblieben.
Also man soll es dann aber nicht so wie in den USA machen.
Nein, ich bin auch nicht.
Denn dort ist dieses System, also der Leistungsbeurteilung der Lehrer anhand der Leistungen ihrer Schüler in den jährlichen Tests in Mathematik und in der Muttersprache.
Da bin ich auch komplett dagegen. Also ich würde es
voll ausgebaut und in extremer Form also umgesetzt.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass also sich beziehen sich da auf den Soziologen Niklas Luhmann, dass man im Grunde genommen damit Schüler zu trivialen Maschinen macht. Also so ein Input-Output-Mechanismus. Ich muss dich bescheuertes Kind nur richtig füttern, dann wirst du den Test am Ende auch einigermaßen gut machen und dann kommen wir alle gut weg. Es hilft uns allen.
Das ist Lernen im Prüfungsmodus.
Ich glaube, da muss ich einen Einspruch heben. Ich glaube, dass das die Welt der Schule, insbesondere des Gymnasiums, vor 40 Jahren war. Luhmann hat selten eine Schule von innen gesehen nach seiner eigenen Schulzeit. Was der beschreibt, ist sehr luzide, genau der klassische fragendentwickelnde Unterricht im Gymnasium. Die Lehrer, die wir heute ausbilden an unseren Hochschulen und die in den Schulen sind, die wissen inzwischen, dass Lernen ein soziales Ereignis ist, dass es emotionale Bedürfnisse gibt, auf die man eingehen muss. Die wissen aber auch viel mehr von Fachdidaktik.
Darauf wollte ich heraus eigentlich. Das macht es aber gerade so kompliziert, also sehr einfach mit Kennzahlen und Tests und so weiter zu arbeiten, weil damit bilde ich ja nicht diese komplexe Wirklichkeit im Klassenzimmer zum Beispiel ab.
Genau, aber man kann sie approximieren, so wie es in dem Film gesagt wurde, dass man bestimmte Fähigkeiten für Unterricht und Lehrerkompetenzen annähernd abtesten kann. So geht das auch in anderen Bereichen. Man darf nur nicht den Fehler machen, und der ist in den USA gemacht worden, dass man aus Tests mehr als ein Feedback-Instrument macht, nämlich ein Bewertung, Benotungs- und letztendlich Ausleseinstrument. Zum Glück haben wir davon in Deutschland sehr wenig. Im internationalen Vergleich ist Deutschland das Land, wo neben Belgien, Österreich, Schweiz, wo am wenigsten getestet, evaluiert wird. Wir tun immer so, als wäre das etwas ganz Schreckliches, was die Schulen verunsichert. In Wirklichkeit machen wir das im internationalen Vergleich sehr wenig. Und vor allem machen wir es, wenn wir es tun, eher zu Informationszwecken, zu Feedbackzwecken. Und das kann man ausbauen.
Sie haben ja am Anfang, ich habe ja Ihr Statement vorgelesen, Sie haben ja so ein bisschen eingemahnt, also Leute, eigentlich müssen wir uns mehr an Daten orientieren, weil das gibt uns einen guten Maßstab.
Das ist der Motor. Das ist der Motor für die Entwicklung. Und zwar, ich habe das jetzt gelernt, auch von den Kanadiern, aber das ist in Singapur genauso. Es geht um nicht data-driven, also nicht die Daten geben uns schon sozusagen die Informationen, was wir jetzt genau tun müssen, sondern um data-informed. Das heißt, es geht darum,
ich kenne die Faktenlage sozusagen.
Genau, also die Daten in den Blick zu nehmen und zwar auf allen Ebenen. Also die Schulleiterin mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die Schulamtsleiterin mit ihren Kolleginnen und Kollegen und die Kultusministerin auch wieder sozusagen auf ihrer Ebene also gemeinsam über die Daten sprechen, das ist data informed und dann wirklich auch entscheidungsfähig werden, also tatsächlich Entscheidungen treffen. Das kann man international sich abschauen von diesen Systemen.
Also das sehe ich sehr kritisch. Aber vor allem deswegen, also weil ich das sehr genau in den USA studiert habe. Und da haben Sie ja eben selber gesagt, so weit sollte man nicht gehen. Aber die Daten müssen ja erhoben werden. Zu dem Zweck müssen Tests durchgeführt werden. Man kann nicht alles testen. Also muss eine Selektion getroffen werden. Dort in den USA ist es eben nur Mathematik und Englisch, Leseverständnis. Und das bedeutet, dass die Schulen 3 Monate im Jahr nur damit beschäftigt sind, sich auf diese Tests vorzubereiten.
Da gibt's aber auch
selbstverständlich wird da vieles von anderes vernachlässigt. Und das Herstellen der Daten wird zum Hauptzweck des Unterrichts bis hin eben also auch zur Verleitung, zur Manipulation, zur Täuschung. Und es gibt da auch also eine ganze Reihe von sehr tiefgreifenden Skandalen, die damit verbunden waren.
Ich schlage vor, wir reden über die Daten in unserer nächsten Gesprächsrunde, weil da geht es unter anderem um PISA und so weiter. Ich glaube, da können wir die Diskussion gut fortführen. Wenn man die Schule und die Probleme, die es leider immer noch gibt und die vielleicht inzwischen sogar in verschärfter Weise an Schulen da sind, überhaupt verstehen und dann lösen will, muss man das gesamte System betrachten. Denn Schulen sind, wie gesagt, ein Teilsystem, ein wichtiges Teilsystem der Gesellschaft. Entsprechend lautet die nächste Frage, was will die Gesellschaft denn von der Schule? Wie soll sie sein? Was schreibt sie ihr vor? Um darauf Antworten zu finden, muss man die Geschichte des Schul- und Bildungssystems ins Auge fassen. Und hier kommt Teil 1.
Jeder Einwohner, welcher den Unterricht für seine Kinder in seinem Hause nicht besorgen kann, ist schuldig, dieselben zur Schule zu schicken. So legt es König Friedrich Wilhelm I. 1717 in seinem Generalverdikt fest. Mit der Schulpflicht in Preußen sollen Kinder vor allem das Nötige vom Christentum lernen. Arbeiten müssen sie trotzdem. Preußen braucht Untertanen mit Nationalbewusstsein in Wirtschaft und Verwaltung. Bildungsbürger. Das neue Schulsystem gliedert sich in niedere und höhere Schulen. Die Gymnasia befähigen zum Studium. Wohlhabende Bürger lassen ihre Söhne lernen. Ihr Ziel: Aufstieg im Staatsapparat. Prägender Denker des neuen Jahrhunderts ist Wilhelm von Humboldt. Der Humanist, selbst aus reichem Adel, fordert Bildung für alle. 1834 bestimmt der Staat, nur wer das Abitur hat, darf studieren. Die niedere Schule will getreue christliche Untertanen erziehen. Die einfachen Leute sollen einfach bleiben. Ihre Bestimmung sieht keinen gesellschaftlichen Aufstieg vor. Stattdessen harte Arbeit, wie schon Generationen vor ihnen. Die preußische Volksschule, Schüler jeden Alters in einer Klasse. Die Lehrer ohne akademische Ausbildung. Diese Bildungsbegrenzungen wollen die Revolutionäre von 1848 einreißen, ohne Erfolg. Veränderungen gibt es trotzdem. Ab 1871 entstehen erste Berufsschulen. Mädchen dürfen ab 1908 das Abitur ablegen. In der Weimarer Republik wird die 4-jährige Grundschule verpflichtend für alle. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten werden die schulischen Inhalte massiv geändert. Schule wird zum Ort absoluter staatlicher Kontrolle und Indoktrination. Jungen werden auf ihre Bestimmung als Soldaten vorbereitet, innerhalb und außerhalb der Schule. Junge Frauen sollen dem Führer Kinder schenken. Zum Studium werden nur noch 10% der Abiturientinnen zugelassen. 1933 werden Juden von Schulen und Hochschulen ausgeschlossen. Schule wird einmal mehr zum Ort, an dem Kinder manipuliert und abgerichtet werden.
Der Nationalsozialismus markiert tatsächlich einen radikalen Bruch. Warum? Weil sich zeigte, dass selbst klassische Bildung nichts nutzt, wenn es um Menschlichkeit und Demokratie geht. Seit der Zeit des Nationalsozialismus ist eine Wahrheit sehr klar und hässlich ans Licht gekommen, über die nicht gerne gesprochen wird. Die Schule war und ist immer noch bis heute nur ein System, das dem Staat nutzt. Erziehung ist Erziehung in einem Staat für einen Staat. Warum sollte ein moderner Staat, wie die Bundesrepublik zum Beispiel, sonst mit viel, wenn auch nicht genügend Geld, seine Schulen finanzieren, wenn sie nicht am Ende dem Gemeinwohl dienen? Die Hauptfrage lautet also, was soll denn entwickelt und gefördert und gebildet werden? Und ist der Nutzen, den diese Bildung dann erreicht, tatsächlich in erster Linie ein ökonomischer? Schauen wir, wie es weitergeht nach dem Bruch. Denn nach dem Nazistaat entwickelten sich in Deutschland zwei unterschiedliche Schulsysteme, Teil 2 der Geschichte.
Wie sieht die Schulentwicklung nach 1945 aus? Während im Nationalsozialismus Ideologisierung dominiert, diktieren nach 1945 die Siegermächte ihren 4 Besatzungszonen eine Demokratisierung des Bildungswesens. Die Umsetzung in Ost und West verläuft völlig unterschiedlich. In der ehemaligen DDR wird das mehrgliedrige Schulsystem reduziert zur polytechnischen Oberschule. Von Klasse 1 bis 10 werden die Kinder dort gemeinsam unterrichtet. Daran schließen sich die Klassen 11 und 12 mit der erweiterten Oberschule an. Orientiert sich der Unterricht in dieser Einheitsschule noch eng an der sozialistischen Ideologie, wird das Schulsystem 1990 dem der Bundesrepublik angepasst. Im Westen wird das mehrgliedrige Schulsystem beibehalten und mehrfach neu reguliert. Bundesweit etwa 1972 durch die Oberstufenreform. Hinzu kommen länderspezifische Umstrukturierungen wie die Einführung der Gesamtschule, zum Beispiel in Hessen. Ende 2006 schafft die UNO den Rahmen für die UN-Behindertenrechtskonvention. Seit 2008 muss Inklusion in Deutschland umgesetzt werden. Spiegelt Schule als gesellschaftliche Institution also immer gesellschaftliche Verhältnisse wider? Wie gerecht ist das System? Für den Soziologen Richard Münch ist Bildungsforschung immer auch eine Theorie über die Gesellschaft. Warum? Weil Bildung inzwischen zum zentralen Wachstumsfaktor der Wissensgesellschaft geworden ist. Lässt sich dieser Faktor messen und international vergleichen? Die Antwort ist PISA. Zum großen Erstaunen aller schneidet Deutschland beim PISA-Test 2001 im internationalen Vergleich sehr schlecht ab. Dass deutsche Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften im Vergleich zu 2012 etwas schlechter abschneiden, zeigte die letzte PISA-Studie 2015. Misst PISA die Bildungsqualität oder welche Bildung wirtschaftlich erfolgreich macht? Heute beobachten Kritiker eine bedeutende Machtverschiebung in der Steuerung des Bildungswesens. Vom Staat hin zu internationalen Akteuren. Denn PISA wurde von der OECD ins Leben gerufen. Immerhin ist PISA die bekannteste Qualitätsstudie, die internationale Vergleiche zulässt. Und hat das schlechte Abschneiden Deutschlands bei PISA vielleicht auch Neuerungen wie das Bremer Modell bewirkt? Die sogenannte Schule für alle. Hier funktioniert gemeinsames Lernen ohne Frontalunterricht mit 2 Lehrern pro Klasse. Die stärkeren Schüler helfen den Schwächeren. Während in Deutschland über die Abschaffung von Förderschulen noch diskutiert wird, hat Italien diese seit mehr als 30 Jahren abgeschafft. Alle Kinder, auch die mit Behinderungen, gehen in eine Schule. Die entscheidende Rolle bei der Umsetzung spielt der Inklusionslehrer, den es nur an staatlichen Schulen gibt. Dieser ist häufig nicht fest angestellt, muss jedes Jahr neu von der Schule beim Sozialamt beantragt werden. Er ist der unterstützende Lehrer im Unterricht, in den Pausen und bei Extrastunden. Dafür hat Italien viel Geld ausgegeben. Die soziale Herkunft und wirtschaftliche Unterschiede haben in Deutschland weiterhin einen beträchtlichen Einfluss auf die Bildungschancen. Wenn Schule gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegelt, ist das dann nicht ein niederschmetterndes Bild unserer Gesellschaft?
Ich fand das Beispiel Italien wirklich beeindruckend. Wir haben ja gesagt, wir reden über Daten, machen wir sofort. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal über Ost-West, diese unterschiedliche Geschichte reden und die Schulsysteme, die ja dann letztlich nach dem Westmodell fusioniert worden sind. Was hätte man anders, was hätte man besser machen können aus heutiger Sicht?
Ich denke, es ist damals versäumt worden, wirklich rational und systematisch zu sehen, was sind die Vor- und die Nachteile der jeweiligen Systeme. Es war nicht gewünscht, etwa auch wahrzunehmen, dass vielleicht das 12-jährige Schulsystem bis zum Abitur auch seine Vorteile hatte und sich dann gründlich anzugucken, warum ging das im Osten mit 12 statt 13 Jahren. Man hat das erstmal weggesteckt und dann mit G8, G9 ohne vorherige gründliche Diskussion die Problematik gehabt. Etwas anderes ist, man hat nicht darauf geguckt, was sind denn vielleicht auch positive Aspekte, etwa im Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht, der relativ stark war.
Weil da waren
war.
Die Schulen ja stark, eben.
Der relativ stark war, aber das wurde nicht zur Kenntnis genommen. Ich glaube, man muss sagen, dass ganz offensichtlich die Menschen, nicht nur die Politiker, auch die Menschen in der damaligen DDR oder ehemaligen, auch wirklich etwas anderes wollten. Und Lehrkräfte waren stolz darauf, dass an ihrer Schule nicht mehr das Schild EOS, Punk der erweiterte Oberstufe, sondern wieder Gymnasium. Mhm. Man wollte das haben, aber was man sich damit eingekauft hat, ist vielleicht nicht deutlich geworden.
Noch ein Kommentar von?
Ja, also dieser Hickhack von G9 und G8, den hätte man sich vielleicht sparen können. Also wenn man sich die Situation in der DDR genau angeschaut hätte und die Erfahrungen auch aufgenommen hätte, denn sicherlich geht das, ein 12-jähriges Schulsystem ist ja in den fast allen anderen Ländern auch so.
Was haben die besser und anders gemacht damals?
Ja gut, sie haben eben schon eine längere Tradition entwickelt, sodass eben halt ein Gleichgewicht war zwischen dem Lernstoff, der da war, und den Lernmöglichkeiten, die die Schüler und Schülerinnen hatten. Das war eigentlich das Wesentliche. Und bei uns ist das sehr abrupt umgestellt worden.
Dann lassen Sie uns mal, wie versprochen, über die Daten reden. Also und die Frage, nutzen wir Daten falsch? Sie hatten das eben ja angesprochen, Frau Slivka. Was hat ein PISA Gutes gebracht und was nicht?
Ja, PISA hat uns auf Problemlagen hingewiesen, die wir vorher vielleicht irgendwie erahnt haben, aber nicht wirklich wahrhaben wollten. Wie zum Beispiel eben diese starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft eines Schülers oder einer Schülerin. Die Risikogruppen, Schülerinnen und Schüler, die wir als funktionale Analphabeten begreifen müssen, weil sie nicht sinnentnehmend lesen können. Da hat PISA uns sozusagen mit dem Kopf drauf gestoßen und ich muss sagen, ich finde gut, dass das passiert ist. Ich glaube, dass die Eliten nicht immer bereit sind, dahin zu schauen, wo die Problemlagen sind. Und oft haben sie ihre Kinder ja auch gar nicht an diesen Schulen. Das muss man ja auch sehen. Das ist ein strukturelles Problem auch. Und da ist es wieder sehr hilfreich, dass man da den Blick sozusagen verobjektiviert.
Also der Blick auf die Frage der Chancengerechtigkeit, Verteilung von Chancen, Benachteiligungen, auch das Schicksal von Kindern aus zugewanderten Familien, das ist ja durch PISA eigentlich erst in die Diskussion gekommen. Ich sehe noch etwas anderes. Durch PISA und die Art, wie da auf Kompetenzen geschaut wurde, ein Konzept, das heftig umstritten ist in der Pädagogik heutzutage, wurde aber der Fokus darauf gelegt, was eigentlich die Bringschuld von Schule ist, gerade auch für Schüler aus benachteiligten Elternhäusern, nämlich erstmal die Grundkompetenzen sicherzustellen, etwa zu lesen, und zwar nicht nur Text zu entziffern, sondern geschriebenen Text zu nutzen, um Probleme zu lösen, um sein Verstehen zu erweitern, um zu kommunizieren und so weiter. Das ist Leseverständnis bei PISA. Sich mathematisch so weit zu bilden, dass man mit mathematischen Instrumenten reflektieren kann. Naturwissenschaftlich so zu denken, dass man etwa erkennen kann, ob ein Argument für oder gegen Klimawandel zu kurz greift. Das sind sozusagen Kompetenzen, die die Schule schuldig ist zu vermitteln, ihren Schülern. Und das hat PISA deutlich gemacht.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das klingt ja auch zunächst mal sehr gut. Jetzt habe ich bei Ihnen, Herr Münch, gelernt, dass hinter PISA, na, wenn man es jetzt polemisch formuliert, eine gewisse Industrie steckt, die OECD. Das ist eigentlich eine Wirtschaftsvereinigung, keine Bildungsvereinigung, auch keine wissenschaftliche Vereinigung in erster Linie. Und Sie sprechen ja vom bildungsindustriellen Komplex. Was ist das? Was meinen Sie damit?
Ja, das sieht man unmittelbar bei dem PISA-Konsortium. Das heißt, das sind die Institute, die den PISA-Test herstellen.
Der wird immer ausgeschrieben.
Das Design machen. Naja, ausgeschrieben. Also naja. Wenn es immer wieder meistens dieselben trifft, die dann die Arbeit machen, also dann, da hilft dann die Ausschreibung auch nicht. Auf jeden Fall haben wir ganz, also beispielsweise ETS, das ist die größte Testfirma weltweit in den USA beheimatet. Educational Testing Service, Weststadt, auch ein Statistikspezialist in den USA. Wir haben Pearson seit 2012 oder 12.
Ja. Sind eigentlich Ratingagenturen wie in der Wirtschaft,
also,
oder?
Also der größte Bildungskonzern weltweit. Und die haben natürlich ein Interesse, dass überall regelmäßig solche Tests durchgeführt werden. Und die Folge ist eben, also, dass zu viel Aufmerksamkeit auf die Testergebnisse gelenkt wird und der Unterricht dann daraus ausgerichtet wird.
Also ich unterrichte nicht, um zu unterrichten und genau das zu machen, was Sie beiden ja gesagt haben, was ja ein positives Ziel ist, also keine Frage, sondern um positive Testergebnisse zu erzielen.
Und dann werden natürlich auch noch diese PISA-Ergebnisse sehr oberflächlich in den Medien wahrgenommen.
Ja. Also sind
Sie
wir
beide
schon
wissen wieder. Das auch. Also jetzt beispielsweise haben wir ja auch wieder gehört, wie schlecht selbst 2015 die deutschen Schulen dastehen würden. Das ist aber ein Mythos. Das stimmt nicht. Wenn man das genau anschaut, dann stehen die deutschen Schulen auf Platz 10 zusammen mit 9 anderen, unter anderem mit diesen chinesischen Metropolregionen und Korea. Und wenn man außerdem noch mit berücksichtigt, dass Länder wie Singapur oder Stadtstaaten wie Singapur, Kanada als Land oder Japan unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, entweder Migration von sehr bildungsnahen Eltern haben, die ihre Kinder dann auch entsprechend fördern, oder fast überhaupt keine, wie in Japan, dann kann man das überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Und teilnehmen an dem Test, das ist also auch sehr unterschiedlich. Beispielsweise der Extremfall Vietnam steht mit an der Spitze, aber nur 49% der
Schüler. So kann ich natürlich auch ein gutes Testergebnis erzielen. Ja. Ich lasse einfach die schlechten Schulen, aus, die guten lasse ich dran teilnehmen.
Ja. Naja, da würden die Leute, die für die Stichprobenziehung verantwortlich sind, international, würden schon eingreifen. Aber wenn einfach die Schüler, wenn einfach ein größerer Teil der Kohorte von Jugendlichen nicht zur Schule geht, fallen sie raus aus der Population. Das stimmt, das war in der Türkei der Fall, in Vietnam und anderen. Ich denke, PISA ist eine Chance, auch über Veränderungen im System etwas zu erfahren. Und das nehmen wir selbst in der Fachöffentlichkeit noch zu wenig wahr. Dieses Ranking interessiert mich und meine Kollegen eigentlich herzlich wenig, sondern worauf es ankommt, ist, dass man Veränderungen in den Systemen sieht. Mhm. Und da fängt die Wissenschaft übrigens auch jetzt eigentlich erst an, das zu sehen. Es ist gerade neu in einem der besten internationalen Bildungsforschungsjournals ein Artikel erschienen, der mit PISA-Daten beschreibt, wie sich Systeme entwickelt haben, über viele Kohorten hinweg. Und das einer der Befunde ist, dass Deutschland wirklich mit am besten abschneidet. Mhm. Und vor allem, was wichtig ist, hohes Leistungsniveau und Abbau von Ungleichheit gehen miteinander. Ja. Die sind kein Widerspruch, sondern sie fördern sogar sich wechselseitig. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die PISA für uns bedeutet.
Ich würde gerne auf unseren nächsten Film kommen, nämlich die spannende Frage, was wir denn nun eigentlich machen und tun sollten. Natürlich hat jede Interessensgruppe, jede Lobby rund um die Schule ihre Meinung, ihre Vorstellungen zu Zweck und Nutzen. Zum Beispiel hat die milliardenschwere Nachhilfeindustrie in Deutschland ihre Interessen oder die Betreiber von Privatschulen. Alles verändern zu wollen, ist natürlich auch illusorisch. Also lautet die Frage, was ist zentral? Was kommt zuerst? Was ist am wichtigsten?
Schule bestimmt die gesamte Kindheit und Jugend eines Menschen. Sie soll ihn bilden und zu einem mündigen Bürger erziehen, den Grundstein für ein erfolgreiches, möglichst glückliches Leben legen. Doch leistet die Schule das heutzutage? Der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin, der an der Ludwig-Maximilian-Universität in München lehrt, hat daran Zweifel.
Ich sag mal so philosophisch, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, dazu gehören vor allem zwei Dinge, nämlich Urteilskraft, sich selbstständig ein Urteil bilden können angesichts heute eines Überangebots an Informationen, widerstreitenden Meinungen, Fake News und so weiter. Und auf der anderen Seite sein Leben zu strukturieren, ihm Sinn zu geben, sinnstiftend sein Leben zu organisieren und zu gestalten, dann würde ich sagen, ist das, was wir in den Schulen jedenfalls vermitteln, in hohem Maße unzureichend.
Die PISA-Studie hat den Eindruck erweckt, junge Menschen benötigten fast ausschließlich Unterricht, um kognitive Fähigkeiten zu stärken. Für Nieder-Rümelin ist es aber auch wichtig, praktische, kreative und ethische Dimensionen für den Unterricht wiederzuentdecken. Ganz im Sinne des humanistischen Bildungsideals, das seine Wurzeln in der Antike hat und Bildung umfassend versteht. Der Mensch soll sein gesamtes Potenzial entfalten können.
Und die anderen Dimensionen der Persönlichkeitsbildung, nämlich das Soziale, das Interaktive, das Ethische, wie nehme ich Rücksicht auf Menschen, die vielleicht andere Vorstellungen haben, anders leben als ich, auch das Künstlerische, Gestalterische, das Praktische, das Handwerkliche, das Haptische, ja, was ich mit den Händen erreichen kann, das ist auch Teil von umfassender Bildung.
Wie es zum Beispiel die privaten Waldorfschulen seit Jahrzehnten praktizieren. Hier wird der Lehrstoff reduziert. Handwerkliches und künstlerisches Arbeiten gehören zum Kern der schulischen Ausbildung. Das stärkt die Persönlichkeit.
Mir ist immer wieder aufgefallen, dass Kinder aus diesen Schulen mit großem Selbstbewusstsein, mit einer Stabilität der Psyche hervorgehen, auch wenn sie schlecht sind in Mathematik. Aber das ist vielleicht ganz wichtig.
Wie könnte also eine Schule von morgen aussehen? Kreativität und Selbstbestimmung zu fördern, gehört zu den wichtigsten Herausforderungen. Eine weitere ist die sogenannte Personalisierung. Es muss ein individualisierter Unterricht geboten werden, der das Potenzial jedes Kindes berücksichtigt, wie das etwa in Finnland geschieht. Eigenverantwortliches Lernen könnte eine Lösung sein. Die Schüler entscheiden selbst, was sie lernen wollen, arbeiten nach ihrem eigenen Rhythmus, können sich alleine oder in kleinen Gruppen dem Unterrichtsstoff widmen. Gibt es ein Problem, fragen die Schüler ihre Nachbarn, bevor sie sich an die Lehrkraft wenden. Ein zukunftsweisendes Vorbild, die amerikanische Khan Academy. Eine E-Learning-Plattform, die mit Lehrfilmen, Übungen und interaktiven Prüfungsfragen arbeitet. Dadurch werden einige Nachteile der herkömmlichen Schule vermieden. Jeder Schüler kann in seinem eigenen Tempo lernen. So lange, bis er den Stoff gänzlich verstanden hat. Studien legen nahe, dass vor allem ein Umdenken bei der Lehrerrolle in Deutschland stattfinden sollte. In Finnland zum Beispiel müssen Lehrer ein längeres Studium absolvieren, in dem sie lernen, die wichtigsten Prinzipien anzuwenden. Das Kind steht im Mittelpunkt. Gleiche Chancen für alle und ganz entscheidend die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, um den Unterricht so zu gestalten, damit die Schüler Spaß am Lernen haben. Den Lehrern in Deutschland wurde in der Ausbildung zu lange vor allem Fachwissen vermittelt und insgesamt wenig Anerkennung geschenkt.
Es liegt eher an dem Status. Lehrer, Lehrerin, welchen Schultyps auch immer, ist nicht so hoch angesehen, wie es sein sollte. Das ist offenbar in Finnland anders. Die haben auch große Nachfrage, die können gar nicht alle nehmen. Und das Zweite ist, dass angesichts auch der sozialen und kulturellen Veränderungen an den Schulen so viel passiert, was allein mit dem Fachwissen und pädagogischen Zusatzkenntnissen von Lehrkräften nicht zu bewältigen ist. Das heißt, ich glaube, man braucht dort Sozialarbeit und psychologische Fachkompetenz.
Im deutschen Schulsystem zählen das Benoten und Aussieben als wichtigste Aufgabe. Julian Niederrümelin fordert, dass man sich grundsätzlich über die Wertigkeit Gedanken macht, die man den Abschlüssen und Berufen in unserer Gesellschaft zuschreibt. Denn da liegt vieles im Argen.
Der Bereich der Ausbildung, das ist vielfach gesagt worden, auch von bedeutenden Bildungspraktikern und Theoretikern, das ist ein Auffangbecken für die, die den normalen Weg über Abitur und Studium nicht gehen können, weil sie es nicht schaffen. Wenn das ein Auffangbecken ist, dann heißt das, das sind die Schlechteren. Ja, warum denn? Die sind vielleicht ein Schreinermeister ist wahrscheinlich viel besser in diesem Bereich als die meisten, Philosophie-Absolventen. Und diese Gleichwertigkeit, das wäre angemessen für das deutsche Bildungssystem.
Die Abwertung der Ausbildungsberufe löst einen massiven Zustrom an den Universitäten aus. Manche sprechen sogar von Akademisierungswahn. Oft wird übersehen, dass das duale Berufsausbildungssystem Deutschlands international Vorbild ist. Ein wertvolles Erfolgsmodell, das mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.
Frau Slivka, mir scheint, dass man Niederrümelin nur zustimmen kann, dass es diesen Akademisierungswahn gibt. Ja. Das beste Exportmodell, was wir haben, ist das duale System, was weltweit jetzt überall nachgemacht wird, was ja nicht darauf beruht, dass alle studieren müssen, sondern dass zum Beispiel Handwerk und theoretisches Lernen zusammengehen. Und das geht doch bestens zusammen.
Ja, und es ist sogar so, ich habe Interviews in einem Gymnasium geführt vor einem Jahr bei Jugendlichen. Und dann haben sie bedauert, dass sie nichts Handwerkliches machen dürfen. Mhm. Also sie haben gesagt, also wir haben gefragt, was fehlt euch an der Schule? Wir würden so gerne mal was Handwerkliches machen. Also diese Versäulung des Systems, also die einen, die werden schon sozusagen auf die Spur gesetzt, um Handwerker zu werden, und die anderen werden auf die Spur gesetzt, um akademische Berufe
auszuüben. Und es ist klar, wer besser
auszuüben.
Ist sozusagen.
Und genau, und es ist eine Hierarchie drin. Das haben ja ganz viele Systeme gar nicht. Sondern ganz viele Systeme lassen das ja ganz lange offen. Und dann wählen die Schüler Kurse und dann wählt man, also mein amerikanischer Gastvater zum Beispiel, der hat Schreinerei gelernt an seiner Highschool, wo er war, der ist jetzt Akademiker, aber es ist sein Hobby immer noch, weil das völlig offen ist. Es ist völlig offen. Und das ist ja auch nicht immer eine Frage der Intelligenz oder des kognitiven Potenzials, sondern es ist ja vor allem eine Frage der Leidenschaft. Also was interessiert mich,
was möchte ich gerne
auf, was ist meine Persönlichkeit?
Was müssen wir machen? Was sind die nächsten Schritte? Ich weiß, dass wir jetzt nicht alle Fragen lösen können, das ist völlig klar, aber was würden Sie machen?
Erstens anerkennen, dass es genau wie gesagt wurde im Film, dass es viele Arten von Bildung, viele Ziele für das Bildungssystem gibt und aufhören damit, sie gegeneinander aufzurechnen. Mhm. Wenn die einen höhere Leistungen fordern oder besseres Wissen im fachlichen Bereich, rufen die anderen nach der Förderung sozialer und psychischer
und emotionaler
Kompetenz. Und wir müssen uns klar machen, dass beides zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Bildung dazugehört. Wenn ich Studien mache als Bildungsforscher, untersuche ich eben beide Bereiche, den motivationalen, affektiven und den kognitiven. Es gehört zusammen. Und im Unterricht muss Lehrern klar sein, dass das auch eine mehrdimensionale Aufgabe für sie ist, wo sie auch Ziele austarieren können. Sie können, sie müssen beides berücksichtigen.
Was schwer genug ist. Also es ist ein schwerer Job.
Aber ich glaube, wir sind, um das noch aufzugreifen, wir sind da weiter als in den 70er Jahren. Ja. Die Pädagogik hat sich weiterentwickelt. Das Verständnis von Lehr-Lernprozessen, vom Umgang mit Heterogenität in der Klasse hat sich weiterentwickelt. Wir könnten, glaube ich, noch mal besser versuchen, heute gemeinsames Lernen, Gleichwertigkeit von Beruf und Allgemeinbildung und so weiter anzugehen.
Mhm. Herr Münch, was sollen wir tun?
Also zuerst einmal lässt sich das Rad der Geschichte schwer zurückdrehen. Das heißt, wir sind eben auf diesem Weg der zunehmenden Akademisierung. Das hängt auch damit zusammen, dass gesamtgesellschaftlich gewissermaßen das sozialdemokratische Programm Teilhabe für alle als eine kollektive Angelegenheit durch Gewerkschaften beispielsweise vorangebracht. Geringe Lohnspreizung, dass das abgelöst worden ist durch die Messung von Gleichheit am Bildungserfolg. Das heißt, jetzt sollte die Teilhabe des Einzelnen durch den individuellen Bildungserfolg gewährleistet werden. Und da sind wir auf dieser Akademisierungsschiene. Und da wieder zurückzukommen, das ist sehr schwierig. Wir können jetzt versuchen, gegenzusteuern. Wir müssen auf uns im Klaren sein, dass das ein Weg ist, der in diese Schwierigkeiten geführt hat. Also auch mit zunehmender Lohnspreizung, dass tatsächlich dann mit immer höherer Bildung auch die höheren Bildungsrenditen
verdienen. Ja klar, dann sage ich mir, okay, ich jetzt schlecht verdiene, wobei mir keiner erzählen kann, bei dem Handwerkermangel, und ich kenne genug Handwerker, die mehr verdienen als ich, also kann mir keiner erzählen, dass das wirklich flächendeckend so ist.
Genau. Was sollen wir tun? Ich glaube, wir haben schon ein paar Baustellen, die wir jetzt wirklich ernsthaft angehen müssen. Also da ist schon eine Dringlichkeit gegeben. Wir müssen den Lehrerarbeitsplatz attraktiver gestalten. Das heißt, den Schulgebäuden zum Beispiel auch die Wertschätzung zukommen zu lassen, die den Arbeitsplatz attraktiv macht.
Und das heißt, Berlin muss und die Länder müssen
die
investieren.
Schulen müssen
Punkt.
Saniert werden.
Keine
die
Frage.
Schulen
okay.
müssen saniert werden.
Ich wollte
es
nur noch mal sagen, dass das Konsequenzen
hat. Diese Schulgebäude drücken einfach diese mangelnde Wertschätzung für Schule und Bildung aus. Und das, finde ich, kann man den Lehrern nicht zumuten.
Was müssen wir noch machen?
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir keine Schülerinnen und Schüler abhängen, dass wir jetzt nicht eine Gruppe von Schülern abhängen von 20-25%. Dafür brauchen wir eine sozialindexbasierte Schulfinanzierung. Einige Bundesländer sind da eingestiegen. Schleswig-Holstein macht das jetzt als erstes Flächenland. Baden-Württemberg steigt auch in diese datengesteuerte Schulentwicklung ganz stark jetzt ein. Wir dürfen diese Kinder nicht abhängen, sondern wenn wir merken, wir verlieren sie, dann muss eine Intervention greifen. Also dann muss eine Lesefördermaßnahme kommen oder es muss eine Rechenfördermaßnahme kommen. Und das muss im Bereich der Grundschule passieren. Und die frühkindliche Bildung, da können Sie ja mal eine eigene Sendung zu machen, aber da muss auch einiges passieren, weil da entstehen ja schon die großen Bildungsdisparitäten. Und multiprofessionelle Teams, also auch das habe ich gesehen bei meinen internationalen Forschungen. Die allermeisten Schulsysteme, die wir mit Bewunderung anschauen, und das sind sehr unterschiedliche Länder, ne? Das ist in Estland ist so ein Beispiel. Estland ist ja kein reiches Land, aber jede Schule in Estland, die ich gesehen habe, hat eine Schulkrankenschwester und hat einen Schulpsychologen. Und wenn sich das Estland leisten kann, warum sollen wir uns das nicht leisten?
Gute Frage.
Das ist für mich nicht plausibel.
Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Gespräch und für die guten Anregungen. Das war's. Leider muss man ja in dem Fall sagen, mit dem Thema Schule bei Skobel. Weitere Informationen, wie Buchbesprechungen zum Beispiel, finden Sie auf dreiseit.de/Skobel. Und die Message kennen Sie inzwischen wahrscheinlich schon auswendig. Wir sind Land der Ideen, Wissensgesellschaft, keine Rohstoffe, aber Zukunft durch Intelligenz und Innovation und so weiter. Und trotzdem haben wir zu wenig Lehrer und, Sie haben es gerade nochmal gesagt, kaputte Schulen. Ist wirklich kein Geld da, um Unterrichtsmaterial für jeden bereitzustellen oder Kindern aus ärmeren Haushalten zusammen mit denen aus reicheren Haushalten dasselbe gute Essen in Schulen anzubieten, denselben guten Unterricht, dieselbe gute Förderung in Musik, Sport, Kunst, Theater und so weiter. Und selbst wenn Sie keine Kinder haben sollten, fragen Sie, wenn Sie jetzt wählen, und es gibt ja immer wieder Wahlen, Ihre Politiker nach Bildung, nach Schule. Machen Sie Druck, aber nicht Ihren Kindern oder denen, die sich bemühen, gut zu unterrichten. Das Problem hat System und deshalb ist auch das System das Problem. Ändern wir es und tschüss.